Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zur Folge 607 des Audiocasts von CC2TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, freue mich über jeden, der wieder dabei ist und muss sagen, in der letzten Zeit kommen doch vermehrt Meinungen und Beurteilungen und Kommentare zu den Audios. Das war eine Zeit lang so, als gäbe es den Audio gar nicht. Zumindest draußen gemacht habe ich ihn ja schon, das wusste ich ja. Aber mittlerweile kommen doch da deutlich mehr Reaktionen. Und es gibt wohl auch Leute, denen die Themen in dem Video nicht so auf den Leib geschneidert sind, die aber vielmehr die Umgebung dessen, was unsere Technologie in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat, so sehr zu schaffen macht, so sehr zum Nachdenken anregt, dass sie ganz gern hier mal auch eine kritische Meinung, auch mal eine böse Meinung und auch die Vorstellung von neuen Themen sich anhören, eher als die Videos. Es gibt also sicherlich eine große Schnittmenge zwischen den Videozuschauern und den Audiozuhörern und den Hörerinnen und Seherinnen, aber es gibt auch welche, die nur das eine oder nur das andere wollen. Also man muss sich das überlegen, ob man Kartoffeln und Gemüse haben will oder nur Kartoffeln oder Gemüse. Fangen wir einfach mal mit dem Gemüse heute an. Ich werde ab und zu mal wieder gefragt, was daraus geworden ist. Vergangenes Jahr im Urlaub, während ich im Urlaub war, haben irgendwelche Dumpfbacken ihre Amazon-Bestellungen von meinem CC2-Konto abbuchen lassen. Ich habe dann jedes Mal bei Amazon angerufen, habe mit der Hotline gesprochen, die haben mir das auch per E-Mail bestätigt, da ich mit denen gesprochen habe, habe gesagt, ich buche das zurück, ich war das nicht, alles klar. Gut, das ist dann, ich glaube, 4-mal passiert, jedes Mal zurückgebucht und das war's dann eigentlich. Ich habe es ja schon mal im Audiocast ausführlich erzählt, wie das aussieht, wie meine Meinung ist. Und ich habe jetzt von irgendwelchen Geldeintreibern, die heißen ja wohl normal Inkasso-Institute, das sind also die Schmarotzer, die sich an irgendwelche Leute, die Geld von anderen Leuten haben wollen, ranhängen und damit Geld verdienen wollen. Und von denen habe ich dann 6, 7, 8 Briefe, glaube ich, bekommen. Und im Januar, ja, es war im Januar wieder einen, und da hat es mich doch fast umgehauen. Gut, ich habe natürlich niemals darauf geantwortet. Ich wäre ja ziemlich blöde, wenn ich auf jede Anfrage von irgendwelchen unberechtigten Ansprüchen reagieren würde. Da hätte ich ja nichts anderes mehr zu tun. Also, das Zeug, wenn ich die Briefe überhaupt aufgemacht habe, einige habe ich noch gar nicht geöffnet, dann habe ich gedacht, na gut, jetzt haben sie über Weihnachten so lange Ruhe gegeben, was wollen sie denn jetzt? Hab da reingeguckt und da hat es mich wirklich fast umgehauen. Die bieten mir einen Rabatt an. Ja, ich soll jetzt, glaube ich, 127 Euro oder irgend sowas zahlen und darauf würden sie mir jetzt, wenn ich bis dann und dann gezahlt habe, Nachlass geben, dass ich nur noch irgendwas mit 90 bezahlen müsste. Ja, sag mal, wie blöde ist das denn? Entweder die haben einen Anspruch und dann müssen sie ihn versuchen durchzusetzen oder sie haben keinen Anspruch und dann brauchen sie überhaupt nicht versuchen. Also, Inkasso-Institut, wenn man lange Zeit nichts von sich hören lässt, dann bieten sie plötzlich einen Rabatt an. Kinder, irgendwo habt ihr für mich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Diese Handlungsweise ist für mich nicht normal. Naja, sie haben auf jeden Fall jetzt wieder damit gedroht, mit irgendwelchen Eintragungen in irgendwelchen Auskunftteilen und dass ich dann anschließend keinen Telefonvertrag mehr kriege und all so ein Kram. Wie blöde. Das geht nur dann, wenn ein Gericht festgestellt hat, dass ich die Schuld zu begleichen habe. Nur nach dem Urteil, nicht weil es irgendjemand oder irgendein Inkasso-Institut oder irgendeinen von den wild gewordenen Amazonen einfällt. Nein, da passiert überhaupt nichts, darf nichts passieren. Das würde sofort ein Strafverfahren nachziehen von meiner Seite mit hohen Schadensersatzforderungen. Nee, die drohen, das ist Nötigung, was sie machen. Das wird aber vom Gesetzgeber so gebilligt, warum auch immer. Und jetzt warten wir mal ab. Ich warte ja darauf, dass sie endlich einen Mahnbescheid schicken, dem ich dann widersprechen kann, wenn sie so blöd sind und die Kosten auch noch dafür ausgeben wollen. Und dass es dann endlich zu einem Gerichtsverfahren kommt, damit sie auf die Schnauze fallen. Dann haben sie genügend Kosten produziert für die Amazon, aber das juckt die Jungs ja sowieso nicht und die Mädels. Wenn der Inhaber von Amazon 150 Milliarden auf seinem Privatkonto hat, dann geht ihm das doch sowas von am Sitzorgan vorbei. Ja, und könnte das ja eigentlich auch gleich vergessen. Aber der hört das sicher nicht. Würde es auch nicht verstehen. Ja, also, das nur mal als Zwischenmeinung mal sehen. Vielleicht haben sie ja bis Ostern dann endlich mal ihren Anwälte da drauf gehetzt und versuchen es so mal mit einer Klage. Wenn sie nur ein bisschen Verstand haben, muss ja nicht mehr als Erbsengröße sein, das Hirn, was das denkt. Dann könnte man ja davon ausgehen, dass sie irgendwie sagen, wir fragen nochmal nach bei Amazon, was war denn da eigentlich? Aber wollen die alle nicht. Inkasso will Geld machen, Geld verdienen, spulen ihr Programm ab, so und so viel Mahnschreiben und anschließend geben sie das wahrscheinlich der Amazon zurück und die müssen dann entscheiden, machen wir jetzt da ein Gerichtsverfahren oder nicht. Ich werde über diese Sache weiter berichten. Ich finde es nur lustig, dass Inkasso-Institute Rabatte anbieten, wenn man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zahlt. Ihr tickt nicht sauber. Weil wir gerade bei ihr tickt nicht sauber sind, diese elektronische Patientenakte, diese elektronische Gesundheitskarte und der ganze Kram da, müsste man nochmal drüber sprechen. Ich habe ja oft genug darüber gesprochen. Im Jahr 2004 wurde dieser Kram ja gesetzlich verankert. Und 2004, also wirklich nicht 14, sondern 2004, war also schon in diesem Jahrtausend, muss man auch sagen. Und diese, naja, Gesundheitsakte, was ist denn daraus geworden? Nix, null, gar nichts. Irrsinnig viele Anläufe. Wir kennen ja unsere elektronische Gesundheitskarte, diese, wo unbedingt ein Bild drauf sein muss. Und wenn keins drauf ist, dann ist es auch gut. Und wenn man sie nicht hat, ist man dennoch versichert, auch wenn alle was anderes sagen. Aber ich habe sie mal ein Jahr lang durchgesetzt, dass ich gesagt habe beim Arzt, ich habe keine. Und habe mir eine Bescheinigung vorher von der Krankenkasse geholt, habe denen die Bescheinigung hingegeben. Bei den Ärzten, da trifft man dann immer auf Widerwillen, denn die müssen dann alles von Hand eingeben. Sonst schieben sie das Kärtchen rein, die Maschine liest da irgendwas davon ab und raus, was ich nicht weiß, was überhaupt jetzt da gelesen wird und was darauf gespeichert ist. Und dann sind sie fertig. Anders müssen sie von Hand machen. Aber man ist versichert, wenn man seine Beiträge bezahlt hat und nicht im Rückstand ist, ist man auf jeden Fall versichert. Ob mit Karte, ob ohne Karte, ob Karte mit Bild, ob Karte ohne Bild. Bestätigung von der Krankenkasse und notfalls reicht es auch zu sagen, in der Praxis rufst du Krankenkasse an und die bestätigt das dann am Telefon. Die ist dazu verpflichtet. So, gut, das ist die eine Geschichte, aber wir sollen ja eine elektronische Patientenakte bekommen, die auch auf dieser Krankenkarte, die ja schon mal ausgetauscht wurde, weil da Fehler drin waren, man hat also eine Karte für Milliarden in Umlauf gebracht, die fehlerhaft waren, die hat man dann ausgetauscht. Ist ja nun gar kein Problem, sie kassieren ja von den Gesunden, die im Vertrauen darauf, wenn sie krank werden, dann geholfen bekommen. Und ja, und die neue, die muss ja schon wieder ausgetauscht werden, wenn sie überhaupt zum Einsatz kommen soll. Und da sollen dann auch diese Krankenakten drauf gespeichert werden. Ja, ist es schlecht? Nee, überhaupt nicht. Ich finde es ja gar nicht schlecht. Ich finde es ja gut. Ich muss ja nun zu vielen verschiedenen Ärzten gehen. Und zum Diabetologen, zum Nephrologen, zum was weiß ich was, zum Fußklempner, also Orthopäden und allem Mögliche. Und zum Hausarzt und zum Radiologen und wie die ganzen Typen da alle heißen. Und ja. Und dann jedes Mal sage ich denen, oder die wollen dann wissen, welcher Arzt hatte ich überwiesen? Da hat man normalerweise eine Überweisung und dann schreiben die einen Bericht und schicken die dem überweisenden Arzt. Da muss ich dann jedes Mal darauf hinweisen, dass ich auch diesen Bericht haben möchte an meine Privatadresse, weil ich ja der Patient bin. Gut, einige sagen, ja, musst du Porto bezahlen. Okay, das heißt also, wenn ein Patient wissen will, wie es ihm geht, muss er Porto dafür bezahlen. Ja gut, kann ich ja noch mit leben. Per E-Mail machen die Ärzte das nicht, da könnte man ja die E-Mail-Adresse auch nehmen, um anzufragen. Das passt nicht in das Bild hinein, aber per Fax, das machen sie kostenlos. Na gut, ich habe dann aber auf jeden Fall ein Schriftstück und das kann ich dann verteilen. Denn was nutzt es mir, wenn ich beim Radiologen bin, der irgendwelche speziellen Untersuchungen macht und das meinem Hausarzt schickt, weil mein Facharzt gesagt hat, lass dich vom Hausarzt dahin überweisen, ich kann oder darf und will das nicht, aber der will wissen, was dabei rausgekommen ist. Ich muss ja diese Informationen haben und muss sie verteilen. Ich muss dem Kardiologen dann irgendetwas mitbringen oder, wie ich es mache, ich schicke ihm das und sage, hier, tust du zu meiner Akte. So, ich verteile das also. Das ist ja eigentlich vollkommen bescheuert, oder? Wer das nicht macht, weil das nicht weiß oder weil er die Zusammenhänge noch nicht so realisiert hat, ja, der lässt seine Fachärzte im Unwissen. Und wenn man diesen Kram einfach auf diese elektronische Gesundheitskarte in einer elektronischen Akte, Patientenakte zusammenfassen würde, dann wäre das ja in Ordnung. Aber man will das ja so in dieser Art gar nicht. Das soll ja irgendwo zentral gespeichert werden. Alle meine Krankheitsvorkommen, Untersuchungen, Arztbesuche, Verordnungen sollen ja irgendwo zentral gespeichert werden. Ja, und die aktuellen Regierungsparteien oder die mal noch Regierungsparteien für die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich, die haben in den Koalitionsvertrag ja geschrieben, dass die digitale Patientenakte bis 2021 für jeden verfügbar sein muss. Für jeden. Wer jeden ist, wissen wir da nicht so ganz genau. Ich gehe mal davon aus, dass es die Patienten sein sollen. Und das finde ich ja auch gut. Stell dir vor, du gehst zu irgendeinem Arzt, der schreibt dir dann irgendetwas, das dauert zwar irgendwie ewig lange oder sonst was, ich weiß auch nicht, wie der das dann auf meine Karte draufbringen soll, das ist vollkommen ungelöst, nochmal irgendwo hinfahren, 30, 40 Kilometer zum Arzt und warten und sonst was, Karte reinschieben und dann speichert er es da drauf, nur weil er den Bericht nicht sofort macht, weil es organisatorisch nicht geht oder sonst was, keine Vorstellung. Aber das wäre ja eigentlich ideal, wenn er mir das als Datenpaket schicken würde per E-Mail und ich könnte es selbst auf die Karte draufschieben und ich könnte auch gucken, welche Berichte sind denn da nun alle drauf. Ich bin ja der Patient, es geht ja um mich. Es kann ja kein Geheimnis für mich sein. Aber die Ärzte wollen ja auch Briefe untereinander austauschen können, das ist in Diskussionen immer wieder hervorgekommen, die über mich sind, aber nicht für mich lesbar sein sollen. Was für ein arroganter Schwachsinn. Ja gut, okay. Ist aber ein anderes Thema. Genauso Impfpass zum Beispiel. Ich müsste jetzt wieder irgendwo impfen. Da gab es irgendwelche Auffrischungsimpfungen, jetzt vor 3 Jahren. Und das muss ich mir also merken. Gut, ich habe einen Kalender, ich trage das da ein. Ich weiß genau, Kalender sagt mir hier, melde dich an zur Impfung. Dann muss ich meinen Impfpass suchen. Gut, weiß ich auch, wo der ist. Aber so ein Schwachsinn. Wenn das auf irgendeiner Karte drauf wäre und ich komme zum Arzt, schiebe die da rein, da könnte der doch sagen, hier pass auf, du musst dann und dann wieder und so ist es. Oder ich könnte zu Hause in ein Lesegerät und das sagt mir, dann ist der Termin, dann musst du da wieder, da musst du dich da anmelden, da musst du zu Fußfummler gehen, da musst, das wäre doch sinnvoll, das wäre doch vernünftig. Und sichern kann man das natürlich auch mittels eines Passwortes. Einer Kennung. Wenn ich zum Arzt gehe, damit er nicht alles auslesen kann, was ihm vielleicht überhaupt nichts angeht, vielleicht mal ein Psychiater oder sowas, dem ich Dinge erzählt habe, die meinem Zahnarzt nichts angehen oder so, dass ich da ein Kennwort habe und nur bestimmte Sachen freigebe für den bestimmten Arzt. Ist ja meine Sache, ist ja meine Krankenakte. Ja, aber es läuft ja anders. Diese Idealvorstellung lässt sich, glaube ich, nicht mit den Vorstellungen derer, die daran verdienen wollen, also Industrie, Entwicklung und so weiter, unter einen Hut bringen. Denn diese elektronische Gesundheitsakte, ja, unser Jens Spahn, der möchte, dass wir das als Applikation auf unserem Telefon haben, dass wir dann so wie beim Online-Banking da irgendeine PIN oder TAN oder was weiß ich was bekommen, mit der wir diese Sachen dann abrufen können, von überall her, nach überall hin oder wie auch immer. Unser Mobiltelefon, die sogenannten Smartphones, das ist das unsicherste Teil, was wir in unserer Datenverarbeitung jemals hatten. Gut, ich weiß, viele Leute denken nicht darüber nach, die bezahlen damit, die machen Online-Banking damit. Es käme für mich im Moment nicht in Frage. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, jedenfalls noch nicht, dass es einen Zwang zum Smartphone geben kann. Denn dann müsste das ja meine Krankenkasse bezahlen. Also irgendwo geht das da alles nicht zusammen. Aber der Jens Spahn, der träumt eben davon, dass man dann diese ganzen Vorteile, die ich aufgezählt habe, über sein Mobiltelefon mit sich herumträgt. Die sollen aber dann bei irgendwelchen Firmen, Anbietern in deren Cloud in irgendeiner Art und Weise gespeichert werden. Da gibt es eine ganze Menge verschiedene, nicht nur einen, nein, nein. Da gibt es zum Beispiel die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte. Ist sowas ähnliches wie GEMA, heißt aber Gematik. Also wie die GEMA den Tick hat, so ungefähr. Soll also bis Ende vergangenen Jahres, sollte die Sache eigentlich fix und fertig sein. Die Vorgaben dafür sollten entwickelt sein, Sicherheitskonzepte sollten erarbeitet sein und so weiter. Ich habe noch nichts davon gehört. Ich habe danach gesucht, ist nichts fertig. Passiert so einfach wohl nichts. Aber eine Menge privater Anbieter, die springen schon auf diesen Zug auf und die machen dann eine, private Patientenakte von mir. Und da sind dann verschiedene Anbieter da, die konkurrieren. Gut, einige hängen da irgendwo an irgendwelchen Krankenkassen, aber nicht alle Krankenkassen haben die gleichen Anbieter, sodass also hier übergreifend auch nichts passieren kann. Und alle die Konzepte, die da im Moment auf dem Markt sind, das muss man sich überlegen, sollte vielleicht der eine oder andere, wenn er daran interessiert ist, mal gucken, was der Chaos Computer Club da in Leipzig jetzt für Vorträge hatte. Und zwar war das der Martin Tschirsich, der als ausgewiesener IT-Sicherheitsexperte doch massiv davor gewarnt hat, dass es da sehr, sehr viele Sicherheitslücken gibt. Natürlich sollen diese Sachen alle, unsere Patientendaten, verschlüsselt gespeichert werden, gegen Fremdzugriff geschützt werden und so weiter. Nur, die Allianz, die Barmenia und die Gotha, die haben zusammen über 13 Millionen Patientenakten, die sie betreuen, oder Patienten oder Patientinnen, die sie betreuen. Und diese Daten von denen konnten also wohl geknackt werden. In der Applikation ist das nur mit einer vierstelligen PIN. Vier Stellen für mein Leben, für die Gesundheit von über 70 Jahren, die darauf gespeichert werden soll. Es sollte mit so einer vierstelligen PIN geschützt werden. Probieren wir mal ein bisschen aus, eine halbe Stunde hängen Rechner ran. Gut, dann sind aber einige dabei, die auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten. Auch die konnte Tschirsich nachweislich umgehen. Ein verschlüsselter Datenaustausch zwischen Patient und Ärzten konnte hier geknackt werden, abgefangen werden. Es gibt noch eine ganze Menge weiterer Sachen. Da gibt es auch TK-Safe, CGM Live, VitaBook und Teleklinik und wie heißt der andere, meinarztdirekt.de und so weiter. Überall waren Sicherheitsprobleme und Sicherheitslücken vorhanden. Man konnte also zum Teil hier beim Arztdirekt zum Beispiel, konnte man gesicherte Rechnungen ausdrucken. Da waren sie nicht gesichert. Man konnte nicht darauf zugreifen, aber man konnte sie ausdrucken über die Druckfunktion. Gut, und wenn ich die als PDF ausdrücke, brauche ich die nicht mal wieder zu scannen. Genauso waren HTTP-Adressen. Darüber konnte man von anderen Leuten ändern bei Teleklinik und so weiter und so weiter. Also, es gibt unglaublich viele Sicherheitslücken bei dem, was jetzt da ist. Es gibt Irrsinnsideen, dass wir alles mit unserem Mobiltelefon machen sollen, obwohl es keine Pflicht gibt, ein Mobiltelefon zu haben. Vielleicht wird ja irgendwann mal der Personalausweis sowas wie ein Mobiltelefon ohne Telefonfunktion oder so. Aber im Moment ist es ein heilloses Durcheinander. Es werden seit 14, 15 Jahren Milliarden ausgegeben für diesen Quatsch anstatt dass man sich wirklich auf irgendein Konzept geeinigt hätte, anstatt dass man wirklich jeden seinen Speicher in die Hand gegeben hatte, dass man irgendwo eine zentrale und sichere Möglichkeit, eine Cloud schafft, wo kein anderer rankommt, außer ich selbst, dass ich mir meine Daten, wenn sie bei mir nicht mehr akut vor Ort vorhanden sind, da wiederholen kann, aber dass nicht die Krankenkasse darauf zugreifen kann, dass nicht ein beliebiger Arzt oder sonst jemand darauf zugreifen kann. Das sollte nicht möglich sein. Das wäre das Einfachste überhaupt, so etwas zu machen. Aber das, was hier mit dieser elektronischen Patientenakte im Moment passiert, ist das reine Chaos. In den USA ist eigentlich vergangenes Jahr ruchbar geworden, dass im dortigen Gesundheitssystem, was ja sowieso krank ist, etwa 180 Millionen Patientenakten, 180 Millionen von diesen bekannten Sicherheitslücken betroffen waren. In Norwegen war doch auch vergangenes Jahr, ja, das sind 3 Millionen Gesundheitsakten von Hackern veröffentlicht worden. Die sind gehackt worden und veröffentlicht worden. Und wenn wir jetzt überlegen, dass ich meine Daten von meinen ersten, was weiß ich was, wie alt ich war, 2, 3 Jahre, meiner Mumpfimpfung oder meiner Kinderlähmungsimpfung oder sonst was, bis heute, dass das sicher sein soll und muss, wer kann das garantieren? Mit den heutigen Systemen nicht. Das geht nur, wenn die Daten bei mir sind. Höchstens noch bei meinem Hausarzt, aber da müssen sie auch nicht unbedingt sein. Bei mir sind. Und wenn ich eine Backup-Möglichkeit habe, für die der Staat gerade steht, dass die sicher ist, dass da keiner rankommt. Aber wer glaubt denn noch den Staat? Wie viele Versprechen hat es gegeben? Mit mir wird es keine Maut geben? Oder nach verschiedenen Unfällen, Atomkraftwerkunfällen und dem Ausstieg aus der Atomkraftankündigung, der Strompreis wird nicht teurer werden und was weiß ich nicht alles. Versprechen vom Staat kann ich nicht mehr trauen. Auf der anderen Seite, wenn die Patientenakten nur bei mir wären, was würde passieren, wenn ich sie mal verliere? Ich müsste ja eine Möglichkeit haben, die irgendwo zu speichern, um ein Backup zu haben. Also es ist sicherlich ein Problem. Aber es ist ein Problem, über das man reden müsste. Und wo man nicht einfach Geld ausgibt und neue Ideen hat und neue Ideen finanziert und neue Gesundheitskarten ausgibt. Und eigentlich sollte man sagen, ihr kriegt alle eine Krankheitskarte, denn das, was ihr bisher geschafft habt, da könnte man euch einweisen. Ja, da waren wir ja gerade schon nur in der Richtung Datensicherheit und sowas. Datensicherheit ist ja schon so ein ziemliches Problem. Und vor allen Dingen, ich habe ja gegen die sogenannten Handys gesprochen, weil diese Scheißteile ja nicht sicher sind. Ich habe noch niemals darüber eine E-Mail empfangen. Ich habe noch niemals darüber ein Bankgeschäft gemacht. Ich habe noch niemals damit bezahlt. Und solange die Situation so ist, dass diese Teile nicht sicher sind, okay, ich weiß, die Leute, die schreien alle gegen diese Alexa-Büchsen und Google-Büchsen und sonst was, aber bezahlen mit ihrem Telefon oder nehmen ihre Payback-Karte oder was weiß ich auch immer. Telefon, warum ich dagegen bin? Weil keiner weiß, welche Applikation, die ich auch aus sogenannten sicheren Quellen lade, tatsächlich sicher sind und was diese Dinger machen. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gewundert, wenn er irgendetwas gemacht hat, irgendwelche Aktionen hatte, wenn er vielleicht sogar mittels seines Telefons irgendwelche Einkäufe bezahlt hat, dass er anschließend in irgendeiner Art Werbung bekam. Erstens will ich keine Werbung auf mein Telefon haben und mein Telefon ist mein Gerät und da hat kein anderer was dran zu fummeln. Und die andere Geschichte ist, es hat sich ja bei Untersuchung der New York Times herausgestellt, dass die bereits über 1000 Anwendungen, sogenannte Apps, gefunden haben, die infiziert sind. Infiziert, dass sie im Hintergrund, wenn sie laufen, tatsächlich den Nutzer abhören. und auch absehen können. Hört sich vielleicht ein bisschen paranoid an, aber die New York Times hat herausgefunden, dass das Realität ist. Und zwar gibt es da eine Software, die nennt sich Alfonso, wie der Vorname, Alfonso mit PH geschrieben, wie Rudolf, das ist ja eigentlich was Gutes, aber Alfonso ist ein Scheiß, die zum Beispiel beim Fernsehen, ich habe darüber vor 2 Jahren mal berichtet, mithören, vom Telefon aus mithören, was bei mir auf dem Fernsehgerät läuft, um so erkennen zu können, was mich interessiert, welche Sendung ich ansehen will. So, und wenn Sie das nicht über das Mithören an sich machen, dann machen Sie es über Ultraschall, der ausgesendet wird mit den Fernsehsendungen, der von den Telefonen aufgenommen wird. Und anhand dieser Kodierung, da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter, kann dann die, ich hätte fast gesagt die Sau, die Schweine im Hintergrund, die irgendwo auf der Welt sitzen, herausbekommen, welches Programm ich mir im Moment ansehe, wie lange ich es ansehe, wann ich umschalte, an welcher Stelle ich umschalte, welche Werbung ich laufen lasse, welche Werbung ich einfach ausschalte, wann ich auf ein anderes Programm gehe und so weiter und so weiter und so weiter. Durchsichtiger geht es kaum noch. Shazam, die Firma, ist federführend da drin. Die wurde übrigens von Apple gekauft. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also, alle sind dabei, alle machen mit. Nicht nur die bekannten Kraken, sondern auch die noch nicht so sehr als Krake bekannten Firmen sind dabei und tun das, was ihnen gut tut. Nämlich zu erkennen, wie sie uns noch mehr Müll und Mist und Sonstiges verkaufen können. Alles, was wir nicht zum Leben brauchen. Was wir tun können, um uns dagegen zu wehren, wir können natürlich die Kamera abkleben. Okay, was machen wir mit dem Mikrofon? Wenn wir das abkleben, können wir nicht mehr telefonieren. Ist also irgendwo so auch kaum möglich, in diese Richtung irgendetwas zu machen. Was man tun kann, wenn man irgendwelche Applikationen hat, wenn man Spiele herunterlädt auf das Telefon, ein Großteil dieser Spiele, bevor die überhaupt gestartet werden, haben die schon Daten von meinem Telefon, von vielleicht meinen Kontakten, von meinem Surfverhalten weitergegeben an wen? Naja, klar, an Facebook und Co. Wer sich das klar macht, der müsste eigentlich den ganzen Telefonscheiß wegwerfen und nichts mehr damit machen. Aber das wird nicht passieren, nein, weil diese Gefahr ist nicht bewusst vorhanden, sondern diese Gefahr ist irgendwo in irgendeiner Art versteckt vorhanden. Die sehen wir nicht sofort und das wird diese Abhören, Absehen, Ausspähen, Gucken, Auskungeln und so weiter, das wirkt wie Rattengift. Rattengift ist ja auch was ganz Spezielles, weil die Ratten ja schlaue Tiere sind, wirkt dieses Rattengift ja erst längere Zeit, nachdem sie es zu sich genommen haben. Wenn die nämlich sonst zurückkämen, tot umfallen, würden alle anderen Ratten sagen, aha, das machen wir nicht mehr. Vielleicht erzählt ihr denen das sogar. Genauso ist es hier bei uns. Dieses Rattengift, was uns da untergeschoben wird, laufend und immer schlimmer wird, das wirkt, wenn wir nichts mehr dagegen tun können. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, das ist ja alles, hört sich ja alles ziemlich wild an und sowas, dann sollten Sie mal im Internet suchen nach einem bestimmten Namen. Und zwar gibt es ja auch Unternehmen, die sich offen dazu stellen, was sie für Sauerei machen. Die Firma Vizio, V-I-Z-I-O, die hat so einen Spitzenmanager, der heißt Bill Baxter, mit Xantippe geschrieben. Der hat erzählt vor 2-3 Wochen, was sie eigentlich machen. Dass die Industrie, in der er arbeitet, ziemlich mörderisch ist. Es gibt gerade mal noch 6% Gewinn. Und der Verkauf eines Fernsehgeräts, die stellen also solche Geräte aus der Unterhaltungsindustrie her, der bringt also im Grunde genommen nichts mehr. Und der hat gesagt, was ich eigentlich gar nicht glauben kann, aber er hat es gesagt, das Geld würde sich normalerweise erst nach 6,9 Jahren verdienen, wenn das Gerät beim Kunden steht. Ja, Und hier kommt dann eben ins Spiel, dass man durch Ausschnüffeln der Gewohnheiten der Nutzer dieser Fernsehgeräte Werbung gezielt schalten kann, beziehungsweise Nutzerverhalten gezielt weiterverkaufen kann, damit andere Werbung schalten und dann damit hoffentlich Umsatz generieren. Gut, er sagt natürlich, okay, die gewonnenen Informationen werden bei uns anonymisiert. Wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, kommt auch dorthin. Also die werden also anonymisiert. Und wir wollen ja nicht die Privatsphäre der Nutzer verletzen. Das ist bei anderen aus Südkorea schon mal ein bisschen deutlicher geworden, wie sie die Privatsphäre verletzen. Also wenn diese Inhalteerkennung eingeschaltet ist, und das kann man in Untermenüs am Fernsehgerät auch wieder ausschalten, dann ist es für die Kunden ein echter Vorteil, meint er. Weil wenn man diese Inhalteerkennung aktiviert lässt, dann kann man dem Kunden eine wesentlich bessere Nutzungserfahrung anbieten. Er hat zwar nicht gesagt, was er damit meint, aber auf jeden Fall diese Nutzung, die bleibt ja wohl auf Seiten der Industrie. Also man verkauft hier nach dem Interessen des Kunden zum Beispiel Filme, nach dem Interessen des Kunden, welche Werbung er guckt, verstärkt irgendwelche Artikel, die dann gezielt beworben werden. Und das ist aber nicht die einzige, auch LG und Samsung war es ja auch, die solche Modelle haben. Und ja, Google macht sowieso solche Sachen, das wissen wir ja. Da ist schon vom Betriebssystem her eine Schweinerei mit drin. Mittlerweile ist wohl auch Philips dabei. Und auch Sony setzt auf diese Dienste, die ja angeboten werden. Die programmieren ja die Schweinereien nicht alle selbst. Samba TV heißt der, glaube ich. Und damit wird dann wirklich exakt analysiert, was gerade beim Kunden auf dem Fernsehgerät läuft. Ja, deswegen können die Fernsehgeräte ja auch alle ins Internet gehen und sich da irgendwelche Informationen und Daten holen. Das ist der große Vorteil. Das ist das, womit gelockt wird. Und der Hintergrund ist aber, wenn du diesen Mehrnutzen auch nutzt, dann wirst du ausspioniert bis zum geht nicht mehr. Laut einem Bericht der New York Times ist es in den Vereinigten Staaten so, dass 90% der Nutzer diese Dienste selbst einschalten. Oder dass sie bei der Lieferung des Fernsehgeräts eingeschaltet sind und sie werden nicht ausgeschaltet. Ich selbst habe meinem Fernsehgerät verboten, ins Internet zu gehen. Port ist zu, der kann im WLAN sein. Da kann ich also auch von meinen anderen Geräten aus irgendetwas darauf wiedergeben. Aber ins Internet geht dieses Teil nicht. Bei mir weiß keiner, was ich gucke. Und bei mir kommt auch von außen keine Werbung rein. Es ist eine sehr schlimme Entwicklung, die nicht in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen ist. Da kommt ja nur das hin, was da so ein bisschen gehypt wird. Also Google, Siri, Alexa und so weiter. Das sagt zwar keiner. Die senden tatsächlich nur dann Daten, wenn sie auch angesprochen werden. Die senden nur Daten, wenn da die Leuchtidioten oder der Ring oder was auch immer die Teile haben, aktiv sind. Und ich kann diese Daten, und verdammt nochmal, das soll auch jeder machen, regelmäßig löschen, meine Sprachaufnahmen. Dann steht zumindest jemand, der die später noch nutzt, im Unrecht. Und ich kann irgendwann, wenn das mal herauskommen sollte, dagegen vorgehen. Aber auch das macht keiner. Man nutzt es einfach, man beschimpft diese Teile, die Welt ist gespalten, die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Aber damit umgehen, dass ich sage, ich benutze so ein Teil und jede Woche einmal werden alle Sprachaufnahmen gelöscht, batsch, fertig. Nee, die Leute zahlen lieber mit Payback und mir ihr Mobiltelefon, welches verseucht ist von Spionagesoftware, damit auch auf Facebook und Co. genau bekannt wird, wann, wer, wo, was eingekauft hat und wie oft. Eine schizophrene Welt. Habe ich eben Google gesagt? Ja, gut, Google. Da gibt es ein Projekt, das nennt sich Soli, S-O-L-I. Und Soli ist ein Projekt, mit dem man versucht, über Radar Radarsensoren, also Radargeräte, könnte man eigentlich sagen, ein ganz kleines, winziges Radarsystem, dreidimensional im Raum zu erkennen, wie ich wo meine Hände habe, wie ich sie bewege, was ich damit mache. Die haben jetzt von der FCC die Erlaubnis erhalten, mit höherer Leistung zu arbeiten, sodass also auch in etwas größeren Räumen das durchaus in der Lage ist. Die Frequenz, die genutzt wird, liegt zwischen 57 und 64 Gigahertz. Und das bezieht sich jetzt im Moment auf die USA. Und mit dieser höheren Leistung ist es nun möglich, dass die Gesten sicherer und besser, präziser und vor allen Dingen mit weniger toten Zonen erkannt werden. Es gibt ja auch jede Menge Reflexionen, die müssen herausgerechnet werden. Also technologisch ein hochstehendes, hochinteressantes Projekt. Wenn ich dann also einen Daumen nach oben mache oder ein V bilde oder was weiß ich, Stinkefinger oder so, habe ich noch nie gemacht, doch so geht es, zeige oder wie auch immer, dann wird das erkannt im Raum irgendwo in der Nähe eines solchen Sensors. Der Sensor erkennt auch, wohin ich mich bewege, von wo nach wo ich gehe. Der erkennt auch Bewegungen, wenn ich mit dem Finger irgendwo hin zeige, hinwerfe. Der kann auch, wenn ich in der Hosentasche die Faust balle, selbst das noch erkennen. Das heißt also, er geht durch Kleidung und sonst was dazu. Und auch die allerkleinsten Bewegungen sind vor diesem Teil nicht zu verbergen. Wenn ich zum Beispiel das übliche Bezahlen oder Geldzeichen mache, also so Daumen und Zeigefinger reiben oder sowas, da kann man zum Beispiel, haben Sie jetzt vorgeführt, Lautstärke oder Helligkeit von Displays oder sowas steuern. Oder man kann Bedienelemente eines weit entfernten Bildschirms einfach durch Tippen in die Luft dadurch aktivieren. Also diese Bilderkennungssysteme, die dahinter stehen, sind im Moment noch ziemlich mächtig. Aber wir wissen genau, dass so etwas innerhalb von wenigen Jahren so weit effizient gemacht werden kann, dass man auch mit kleinen Hardware-Teilchen dann künftig unseren Fingerzeig erkennen können, dass neben der Spracheingabe auch Gesten, vielleicht sogar Mimik erkannt werden kann. Wenn ich also sage, schalte auf ZDF und da läuft eine Sendung, die ich nicht mag, und ich verziehe das Gesicht, könnte es sein, dass er automatisch weiterschaltet. Es ist doch wunderbar. Naja, also wie gesagt, ich bin das ja zweigeteilt, weil rein von der technologischen Seite her ist es wahnsinnig toll, was da gemacht wird, was sein kann. Aber die Folgen daraus, naja, muss vielleicht nicht sein. Müsste man dann wieder Störsender bauen, darf man natürlich wieder nicht betreiben. Aber da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, wenn das in 5 oder 10 Jahren mal marktreif sein sollte. Vielleicht haben sich viele schon geärgert, dass sie ihre Sprachbüchsen, also in Google zum Beispiel, diese Google Home oder Amazon, dass diese Dinge, ja, nicht mit anderen Namen angesprochen werden können. Google hat nur einen einzigen. Nee, ich kann sagen Hi oder Okay. Nee, oder ja, irgendwas Hi oder Okay geht. Und bei Amazon, da habe ich 4 verschiedene Namen zur Auswahl, die ich einstellen muss und kann. Ich würde dieses Ding aber einfach Quasselbüchse nennen. So würde ich gern. Geht aber nicht. Geht nicht? Okay. Irgendein cleverer Däne hat da etwas gemacht. Und zwar, na, ich habe ein Problem. Ich würde gern das sagen, was Luigi Colani mir mal gesagt hat, als ich gesagt habe, wie hast du diese merkwürdige Maus eigentlich geformt? Ich sag's mal, der Rest bleibt Ihrer Fantasie überlassen. Er hat gesagt, ich habe einen Haufen Scheiße genommen, habe ihn auf den Tisch geklatscht und das war dann die Form. Das hat er sicherlich nicht gemacht, aber so hat er mir es gesagt. So ungefähr ein Klatsch, so sieht das aus, was Herr Lehner gemacht hat. Das hat er mit seinem 3D-Drucker gedruckt. Das kommt obendrauf auf diese Quasselbüchsen, so als Hülle, da wo die Mikrofone zum Beispiel sind. Und innen drin ist ein Lautsprecher, der Rauschen, kontinuierlich Rauschen erzeugt. Und dieses Rauschen, dieses weiße Rauschen, sagt man dazu. Das sorgt dafür, dass diese Quasselbüchsen nichts anderes mehr aufnehmen können, nichts mehr hören als nur das Rauschen. So, welchen Sinn macht das? Naja, der hat auch noch einen Raspberry Pi mit da eingebaut und ein Mikrofon. So, und der nimmt jetzt das auf, was ich im Raum sage. Und erkennt das. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, einen eigenen Namen zu vergeben. Ich kann also, wenn ich zum Beispiel sagen müsste, okay, Google, kann ich jetzt genauso gut sagen, okay, Datenkrake oder einfach nur Datenkrake oder was mir auch eben immer dazu einfällt. So, und da hat eine Bauanleitung dazu herausgegeben, hat auch die Datei zum Drucken mit dem 3D-Drucker von diesem Haufen da, der da oben drauf gestülpt wird, mit dabei. Und sieht ziemlich merkwürdig aus, muss man sagen. Aber naja, ich kann auf jeden Fall jetzt Alias-Namen vergeben mit dieser etwas merkwürdigen Form. Das Signalwort ist also nicht mehr auf den Hersteller festgelegt. Wenn der Raspberry jetzt einmal dieses Signalwort erkannt hat, schaltet er das Rauschen aus und schaltet das Schallereignis von außen auf die Mikrofone der Quasselbüchse, sodass also alles so funktioniert wie bisher auch. Und wenn die Sache zu Ende ist, schaltet er das Rauschen wieder ein, bläst dem also die Ohren zu, damit keiner Angst haben muss, er würde was abhören. Und das war's. Eine, naja, sagen wir mal, verrückte Erfindung. Wenn man zu viel Angst davor hat und es dennoch nutzen will, wäre das eine Lösung, wenn auch eine merkwürdige Lösung. Ja, dann haben wir ja so eine ganz, ganz merkwürdige Situation im Moment. Kommen wir vielleicht gleich noch darauf. Diese Luftschadstoffgeschichte da, müssen wir mal darüber reden, was denn das so eigentlich ist. Aber vorher möchte ich mal die Dummheit oder Frechheit oder Dreistigkeit der Woche aufzeigen, mit dem Finger drauf zeigen. Was hat Hans-Dieter Pötzsch, der Aufsichtsratschef von VW, gesagt am 20. Januar? Er hat gesagt, Volkswagens elektrische Kleinwagen werden deutlich teurer sein als die konventionellen Modelle. Und dann hat er noch in Zweifel gezogen, er hat gesagt, VW wolle die Elektromobilität für alle Teile der Bevölkerung erschwinglich machen, aber das heutige Preisniveau sei nicht zu halten, wenn diese Autos mit Elektromotoren ausgestattet werden. Daher wird es im Kleinwagensegment ganz unweigerlich zu erheblichen Preiserhöhungen kommen. Und weiter? Es werde sich die Frage stellen, ob sich Menschen mit niedrigem Einkommen noch ein eigenes Auto leisten können. Ja, und darauf reagierte dann auf diese allgemeingesellschaftlichen negativen Strömungen, die sich auf die CO2 und Feinstaub und so weiter Grenzwerte beziehen, dass die Leute also das nicht mehr wollen, dass die Regierungen das nicht mehr wollen, dass die EU das nicht mehr wollen, dass die Umweltverbände das nicht mehr wollen. Aber diese dumm arrogante Art und Weise dieses Ausspruchs, wenn ich nach China sehe, dann sehe ich, dass man dort Autos, Elektroautos, sehr preiswert bauen kann. Wenn man natürlich 2,5 Tonnen Monster baut, Elektroautos, das sind ja keine Autos mehr, das sind ja Elektropanzer. Wenn man nicht begriffen hat, dass diese Dinosaurier der Autoindustrie genauso dem Aussterben verfallen werden wie damals die richtigen Dinosaurier, wenn man nicht begreift, dass der Meteor, der dieses Aussterben bedroht, schon längst unterwegs ist und bald in der Autoindustrie einschlagen wird, dann muss man solche Drohungen ausstoßen. Aber mehr als, dass es wie ein Brüllaffe aussieht, der Angst hat und sich auf die Brust klopft, um anderen Angst zu machen, ist es ja nun nicht gewesen. Weiterhin wird aber anschließend gesagt von der Pressestelle, dass VW Elektrofahrzeuge schon ab 30.000 Euro zu haben sein sollen. Also man sieht, das ist alles nur irgendwie so nach dem Motto, wir wollen weiter unsere großen Panzer bauen und ihr müsst sie weiter kaufen. Und wenn ihr Elektroautos haben wollt, wird es zu teuer. Aber wir werden sehen. Die Zukunft wird es zeigen. Und das Ende dieser umweltschadstoffproduzierenden Panzer ist längst eingeleitet. Und irgendwann werden wir sie nicht mehr so wirklich haben. Aber okay, wir sind ja auch bei Tesla, das Modell 3 als reines Elektroauto, das kostet ja auch nahezu 60.000 Euro. Nur das ist ja eine andere Klasse. Und warum nicht irgendwie einfach nur Autos auf den Markt gebracht werden? Kommen ja vielleicht aus Aachen, sogar deutsche Produktion. Sieht zwar kosthässlich aus, aber da kann man ja noch was dran ändern. Die wirklich für viele Leute erschwinglich sind, das verstehe ich nicht. Ne? Ich verstehe es schon. Man wehrt sich dagegen, die alten Goldesel irgendwie auslaufen zu lassen und dann gegen Fahrzeuge auszutauschen, die nicht so viel Gewinn bringen, die irgendwo, naja, vielleicht sinnvoller sind, für die Umwelt sinnvoller sind, für die Zukunft sinnvoller sind, die Verantwortung für unsere Kinder und Kindeskinder in sich tragen. Aber die Autoindustrie muss es lernen. Ja, und dann gibt es etwas, da weiß ich nicht so wirklich, was ich so davon halten soll. Das Positionspapier der DGP. Da geht es ja auch um diese Luftverschmutzung. Da werden ja diese Feinstaubbelastungsgrenzen angezweifelt. Und da kann ich so ganz nicht folgen. Also ich meine, ich habe ja diese 40 Mikrogramm Grenze schon vor 2 Jahren im Audiocast angezweifelt, weil das ist einfach willkürlich festgesetzt. Da gibt es keinen Sinn und Verstand. Man hat Werte genommen, Leute, die keine belastbaren Studien hatten und haben gesagt, das setzen wir jetzt mal fest und das war es jetzt. So. Und jetzt, wo die Sache immer enger wird, wo Dieselfahrverbote sind, wo über alles Mögliche gesprochen wird, da kommen plötzlich die Lungenärzte, bei den in diesem Verband als Mitglied verzeichneten Lungenärzten, bei der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, DGP, das, was ich sagte, gerade mal 3%, diese 112 Ärzte, die dieses Papier unterschrieben haben. 3% der Lungenärzte. Es sind also nicht die Lungenärzte in Deutschland, sondern es sind 3% der in dieser Gesellschaft organisierten Lungenärzte. Nur um es mal auf die richtige Größenordnung zu bringen. So, und die sagen also, dass die Bundesbevölkerung jährlich etwa 600.000 Lebensjahre verliert durch dieses Gesundheitsrisiko, Feinstaub und so weiter. Die führen das aber darauf zurück, auf Landwirtschaft, auf Verkehr, auf Industrie. Von Rauchern aktiv und passiv steht da nichts drin. Von Pferdefuhrwerken und von Radfahrern und Joggern, die ebenso viel Feinstaub aufwirbeln, weil er ja überall rumliegt, steht da auch nichts drin. Die sagen also, okay, das verursacht viele, viele Tote. Und jeder Deutsche könnte ein halbes Jahr länger leben, wenn wir diese Null-Toleranz im Feinstaub- und Schadstoffausstoß und sowas hätten. Also die widersprechen sich in irgendeiner Art und Weise. Und da weiß ich nicht so ganz genau, was wollen die jetzt eigentlich? Ich finde es gut, man darf nicht einfach weitermachen, so wie bisher auch, jeden Dreck ausstoßen. Ich meine, das haben wir ja gehabt, zum Beispiel Verschmutzung vom Rhein. Es gab überall diese Sachen, die Menschen haben nicht den Verstand und nicht das Umweltbewusstsein gehabt. Aber umso mehr das Umweltbewusstsein wächst, umso verantwortlicher kann und muss man natürlich auch sein und arbeiten. Die Grenzwerte, welche die WHO festgelegt hat, liegen bei 20 Mikrogramm pro Kubikmeter, PM10, also Feinstaub, und bei 10 Mikrogramm pro Kubikmeter bei PM2,5. Das heißt, in der EU sind sie mehr als doppelt so hoch festgeschrieben. Und das soll aber jetzt wieder von den Lungenärzten aufgeweicht werden, die genau sagen, ohne Feinstaub würden wir länger leben, aber wir halten die 40 Mikrogramm-Grenze für falsch. Jetzt frage ich mich, wer hat denn die Studie eigentlich bezahlt? Habe ich noch nicht gelesen, habe ich noch nicht gefunden. Und dass unser wunderbarer Bundesverkehrsminister Scheuer da drauf springt, wie auf einen geschenkten Gaul, das wundert mich auch. Also dieser Autolobbyminister könnte man vielleicht das Bundesamt umbenennen oder sowas. Also für mich sieht es ganz schwer aus, als hätte da irgendwo eine Lobbyarbeit stattgefunden, die in irgendeiner Art dafür gesorgt hat, dass jetzt eine solche Studie auf den Markt kommt, dass diese 3% der organisierten Lungenärzte in Deutschland jetzt gegen ihre eigenen Interessen arbeiten und sagen, also ihr Deutschen, das halbe Jahr länger braucht ihr gar nicht leben, wir wollen das gar nicht mehr haben. Ich bin der Meinung, alles das, was technologisch möglich ist, muss getan werden. Wir tun es nicht nur für uns, für unsere Gesundheit, für unsere Lebensdauer, wir tun es vor allem für unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Und auf deren Kosten zu leben, ist verantwortungslos, ist einfach nur schändlich. Diese verkehrsberuhigten Bereiche, die eingerichtet werden, sind schon mal gut, aber auch da ist der Feinstaub da. Er lauert einfach und überall. Wie ich schon sagte, jeder Jogger verursacht Feinstaub. Er stellt ihn nicht her, aber er wirbelt ihn auf, da, wo er überall ist. Man muss das alles irgendwo in Bezug sehen. Also so wenig wie möglich Feinstaub ist hundertprozentig okay. Am besten gar kein Feinstaub und gar keine Schadstoffe und gar keine schädlichen Emissionen. Aber jetzt plötzlich von 3% der deutschen organisierten Lungenärzte eine Vorlage für Herrn Scheuer. Was ist das für ein Dingen? Ich bin mal gespannt, was danach rauskommt. So, und das, was immer wieder gefragt wird, nach diesem sogenannten Brexit. Ich will da nicht allzu viel dazu sagen, weil es ist der größte Scheiß, den ich mir vorstellen kann. Erstens, ich war und bin dafür, dass Großbritannien aus der EU austritt. Weil es waren immer Rosinenpicker. Sie haben immer überall reingeredet. Sie haben immer ihre, Interessen durchgesetzt und haben oft genug hinterher gesagt, so, jetzt haben wir die durchgesetzt, aber mitmachen tun wir nicht. Größte Geschichte war zum Beispiel beim Euro. Da haben sie bis zuletzt mitgelabert und haben allen möglichen Kram durchgesetzt, den keiner braucht. Und anschließend gesagt, jetzt macht euren Euro allein. Wir haben euch jetzt in die Richtung gebracht und jetzt ist gut so. Sie haben so viele Extrawürste bekommen, die sie sich ertrotzt haben, dass es vielen anderen Staaten wehgetan hat. Und als sie jetzt gesagt haben, wir gehen da raus, dann war für mich klar, freue ich mich darüber. Natürlich die Industrie und natürlich Arbeitsplätze und natürlich Politik hier und da und Import und Export und das kostet wieder und so weiter. Aber es kostet immer Arbeitsplätze. Das ist ja nun mal das moderne Totschlagargument. Wenn du irgendwas sagst, kostet Arbeitsplätze. Wie war es denn bei den Sanktionen gegen Russland? Kostet Arbeitsplätze. Die Industrie wird schrumpfen. Wir gehen daran kaputt und was weiß ich was. Und jetzt? Und hier wird es ganz genauso sein. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte umgekehrt wird. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall rausgehen. Entweder mit Knall oder nicht. Und dass von den Briten jetzt die EU als Buhmann hingestellt wird. Wenn jemand raus will, dann muss er doch wissen, wie er raus will. Dann muss er was dafür tun. Die haben 2 Jahre nichts getan. Und jetzt, kurz vor Toresschluss, fangen sie an zu jammern und zeigen auf die EU und ihr bewegt euch nicht und ihr macht nicht und so weiter. Also sind 27 Staaten, die haben gesagt, so machen wir es, das ist ausgehandelt worden und jetzt wollen sie wieder eine Extrawurst. Jetzt wollen sie wieder irgendwie einen Britenrabatt, irgendeinen Bonus haben. Das Problem mit Nordirland, es ist da ein schreckliches Problem. Die haben endlich jetzt Frieden. Und es gab ja viele, viele Tote und es gab viele Unruhen. Das muss man aber auf britischer Seite eine Lösung finden und nicht alles ablehnen, was da so kommt. Natürlich darf man ein Volk nicht auseinanderreißen. Wir als Deutsche wissen das ja am besten überhaupt. So, da darf keine Grenze wieder hin. Aber wenn jetzt tatsächlich die Briten aus der EU raus wollen, Irland ist eigenständiges Land, EU-Mitglied. Nordirland gehört zu Großbritannien, mal noch Großbritannien. Und es gibt da keine Lösung dafür. Ich habe von Anfang an keine Lösung, keine vernünftige gesehen. Die ist hochkomplex, hochkompliziert, weil hier eine Grenze ist, die keine Grenze sein darf. So, und die EU hat nun Möglichkeiten angeboten, wie man das auf längere Zeit umgehen kann. Das wollen sie nicht, das steht ihr nicht an. Okay, also ich sehe mir gern die Debatten im Unterhaus an, in den britischem Fernsehen, teilweise wird es ja sogar auch übers Internet übertragen. Ich freue mich immer darüber, Monty Python ist nichts dagegen. Es ist schon sehr lustig, wie eine solche Demokratie funktioniert. Aber ich glaube, sie ist in die Jahre gekommen und man kann sie nicht mehr und sollte sie nicht mehr so ernst nehmen. Da muss etwas passieren. Also, ich bin dafür. Und ich bin auch dafür, nicht nochmal eine Extrawurst und nicht nochmal Rosinen picken lassen. Aber jetzt kommt die andere Seite. Mit Lügen hat man die Bevölkerung zu einer Abstimmung gebracht gegen die EU. Wirklich vorsätzliche Lügen mit Versprechungen, die nicht erfüllbar waren. Egal, ob es die Fischerei war, egal, ob es sonst was war. Es wurde erzählt, dass man weiß ich, wie viele Milliarden in die EU fließen, dass man dann später irgendwo anders reinfließen lassen könnte. Aber es waren alles Lügen. Es stimmt so nicht. Und die Leute auf der Straße haben es geglaubt. Na gut, in den USA, die haben auch Trump gewählt. Also es ist ja nichts Außergewöhnliches. So, und so langsam wird nun klar, was daran falsch war, was die Lügen waren. Die Leute bekommen mehr Wissen. Die wissen, dass sie wirklich auf Deutsch verarscht worden sind, um politische Interessen durchzudrücken. Und was mir besonders leid tut, die alten Konservativen, die diese Lügen geglaubt haben, die dafür abgestimmt haben, die haben den Jungen eine Zukunft versaut. Das ist unglaublich. Wenn ein solches Land allein weitermachen will, ohne die EU, mit einem Gesundheitssystem, was so krank ist, dass es wahrscheinlich, zumindest in den Großstädten, kurz vor dem Zusammenbruch steht. Wenn auch heute weiterhin mit solchen Lügen gearbeitet wird, dass Deutschland in die Rezession fällt und lauter so ein Quatsch. Die Jungen glauben das nicht mehr. Die glauben diese Lügen nicht mehr. Die werden wach, die stehen auf. Gut, ein Großteil davon hat nicht abgestimmt, wenn man den Berichten glauben darf und den Umfragen. Aber eins müsste klar sein. Wenn ein Generationswechsel in diesem Affentheater-Unterhaus stattgefunden hat, wenn die Jungen mehr in die politische Verantwortung kommen, wenn die mit anderen kommunizieren wollen, die mit der EU zusammenarbeiten wollen, die reisen wollen, die handeln wollen, die Ausbildung austauschen wollen, die studieren wollen in Europa und umgekehrt. Wenn all diese Leute, die weltoffen sind, endlich mal in Großbritannien die konservativen Holzköpfe abgelöst haben, dann muss die Tür wieder auf sein. Dann muss man sagen, selbstverständlich, gern könnt ihr wiederkommen. Es gibt keine Rosinen mehr, aber als gleichberechtigter, geschätzter Partner, dann ja. Nur im Moment müssen sie erstmal auf die Schnauze fallen. Das tut mir leid für die, die dagegen gestimmt haben. Aber so ist es nun mal. Es tut mir ja auch leid für die, die nicht für Trump gestimmt haben. Das ist eben die Politik. Ja, das wollte ich dazu gesagt haben, weil es gibt eine Menge Leute, die wollten meine Meinung dazu hören. Gut, die ist unmaßgeblich, ich weiß, aber es ist eben meine. Jetzt sind wir aber eigentlich am Ende der Sendung schon wieder angekommen und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass im Shop wieder eine ganze Menge Sachen verfügbar sind, dass nicht immer alles verfügbar ist, dass es ein kleiner Shop ist, dass der Thomas Ritter diese Sache quasi nebenbei, neben seiner Arbeit macht. Und ja, dass es ganz, ganz, ganz viel Mühe gibt mit allen Dingen. Also beschimpft ihn nicht. Bewerte doch mal so ein paar Artikel. Sachlich, fair. Dann kann man auch sehen, wie der Käufer denkt, was er will, was er macht. Die Möglichkeit besteht ja. Und man kann natürlich auch sagen, ich möchte eine Mitteilung haben, wenn der Artikel, der im Moment nicht da ist, irgendwann wieder reinkommt. Das steht ja auch da. Entweder kommt nie mehr oder ist in Kürze wieder da. Und da kann man sich eine automatische Mitteilung schicken lassen. Ich finde, man sollte da schon so ein bisschen in diese Richtung gehen und so ein bisschen, na, ich hätte fast gesagt, kameradschaftlich haben, also freundschaftlich, gemeinschaftlich sein. Denn es ist ja nun nicht ein Laden für jedermann, sondern das ist ein Laden, der nur für diejenigen, die zuhören und zu sehen, zu erkennen ist. Und das ist doch so eine Art Club. Da muss man doch eine Art irgendwie zusammenarbeiten, zusammenhalten. Ich bedanke mich bei den Spendern der letzten 14 Tage. Die werden natürlich auch wieder genannt in der nächsten CC2TV-Ausgabe. Und die wird diese Woche produziert. Und da verrate ich noch nicht so sehr viel. Aber es wird interessant, es wird etwas Neues, etwas Kleines, etwas Schönes, etwas Schnelles geben. Und ich denke, das wird viele interessieren. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und bis Montag zu CC2TV oder bis in 2 Wochen zu CC2TV Audio. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.